HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Gastgeber ist heute Mario Scala. Mein Gast ist Gerd Köhnen. Als Gerd Köhnen das letzte Mal hier zu Gast war, es ist schon einige Jahre her, ging es um das Rote Jahrzehnt 1967 bis 1977, an dem Gerd Köhnen aktiv war, einer Studentenbewegung teilgenommen hat. Die Farbe bleibt gleich. Rot ist nach wie vor die dominierende Farbe, vermutlich auch in unserem Gespräch. Nur die Zeiten wandeln sich. Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus, heißt ihr neues Buch. Über 1000 Seiten. Von den alten urgemeinschaftlichen Organisationen des Menschen in grauer Vorzeit bis in die Gegenwart. Die erste Frage ist nun, was war das Motiv für Sie, diese Geschichte so umfassend anzugehen? Weil 1000 Seiten müssen ja erstmal geschrieben werden. Das ist wahrscheinlich eine Riesenmenge an Material, die Sie da bearbeiten, bewältigen mussten.
Ja, sicher habe ich eine Riesenmenge an Material bearbeitet. Aber für mich war die Erfahrung beim Schreiben dieses Buchs, dass ich erstmal auf den Kommunismus im 20. Jahrhundert konzentrieren sollte und wollte. Und das ist ja schon eine Riesengeschichte in sich, die jetzt sogar vielleicht fast zu kurz gekommen ist, wie Kritiker mir ja auch bemerkt haben. Aber für mich hat sich, nachdem ich mich mit diesem Thema näher auseinandergesetzt habe, der Vorhang historisch dann doch nochmal weiter aufgezogen. Also man kann das 20. vom 19. Jahrhundert nicht trennen. Man kann natürlich den Kommunismus des 20. Jahrhunderts, der wesentlich von Lenin begründet worden ist, dann doch nicht von seinem europäischen, marxistisch-sozialistischen Erbe trennen. Das gehört wieder in eine Geschichte der europäischen Revolution hinein und in eine Geschichte der Moderne. Naja, und die Geschichte der europäischen Moderne ist ein Teil, ein entscheidender Teil der Weltgeschichte insgesamt, zumal dann ja der Kommunismus im 20. Jahrhundert sich weit nach Osten verlagert hat, das heißt aus seinen europäischen Quell- und Ursprungsgebieten eigentlich in die ganze Welt verlagert hat. Also kleiner ging es nicht und so gesehen sind 1000 Seiten ein schlanker, historischer, weltgeschichtlicher Essay.
In Ihren vielen vorherigen Büchern konnten Sie auch eigene Erfahrungen verarbeiten, in der Studentenbewegung natürlich, oder auch Ihr Buch über die kubanische Revolution, das Guevara-Projekt. Guevara, das große Idol der Studentenbewegung damals oder eines der großen Idole. War das jetzt etwas anders? Haben Sie das dann dieses Material etwas distanzierter sehen können, weil Sie dann doch lange auch ins 19. Jahrhundert gegangen sind?
Naja, ich habe auch, als ich mich mit meinem eigenen roten Jahrzehnt und dem eines beträchtlichen Teils meiner Generationsgenossen beschäftigt habe, habe ich schon versucht, das war ja nun auch aus dem Abstand von 20 Jahren, die Doppelrolle eines, der drin gesteckt hat, mit dem eines Historikers zu verknüpfen. Das heißt, ich habe das als ein Kapitel der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte oder auch der weltweiten Nachkriegsgeschichte behandelt. Aber es ist richtig, das war natürlich etwas, was ich mit mir selbst nochmal selbstreflexiv abzuarbeiten hatte oder auszumachen hatte. In diesem Buch spielt das eigentlich keine Rolle mehr, weil das ja fast eine Episode ist gegenüber dieser viel größeren Geschichte, die sich um diesen Begriff herum rankt, den man natürlich immer mit dem Begriff des Sozialismus in seiner Doppelrolle sehen muss oder seiner Janusköpfigen. Also insofern war ich zu historischer Distanz hier sowieso der Sache nach genötigt. Ja, warum habe ich es gemacht? Weil man es mir vorgeschlagen hat und
manchmal
so ungefähr
ist es ganz
suggeriert,
pragmatisch.
Manchmal und so ungefähr suggeriert hat, nachdem ich so schön lebendige Bücher davor geschrieben hatte, dass eine nicht langweilige Bearbeitung dieser Seite der Geschichte der modernen Welt nur mir vielleicht möglich wäre, was natürlich stark übertrieben ist, aber ich habe es dann eben auf meine Art versucht zu machen.
Auf Ihre Art, das ist ja nicht die des universitären Historikers, der Hilfskräfte hat, die ihm zuarbeiten, sondern eher des freien Autors. Ist das dann auch in solch einem Projekt ein Vorteil?
Ja, das ist natürlich Vor- und Nachteil. Ich habe das im Nachwort offen angesprochen. Das ist kein gelehrtes Buch in dem Sinne. Ich meine, was wäre schon ein gelehrtes Buch über den Kommunismus als Weltgeschichte? Da könnte man ein ganzes Leben oder gleich mehrere dran verbringen. Ich habe geschrieben, dass ich mich notgedrungen wie ein Jäger und Sammler im Regenwald der unendlichen Literatur über all diese Themen bewegt habe. Und ja, ich habe versucht, sozusagen einen eigenen argumentativen Faden zu spinnen. Also wenn wir schon beim Rot wären, so eine Art roten Faden dort durch die geschichtlichen Zeitläufe zu legen und dann zu all dem, was ich im Einzelnen dort zu berichten oder zu analysieren hatte, habe ich halt die Literatur genommen, die mir zur Hand war. Ja, ich hätte zu jedem Punkt eine unendliche Literatur studieren können. Sie müssen auch bedenken, zu der Kommunismusgeschichte des 20. Jahrhunderts ist ja seit den 90er Jahren, seit der Öffnung der Archive und so weiter, noch einmal eine ungeheure, geradezu bedrängende Masse an Publikationen, an Quellenmaterial hinzugekommen. Also insofern habe ich mich an der Arbeit all der Kollegen im internationalen Rund, deren Sprache ich beherrschte, ganz einfach bedient, könnte ich sagen. Eigene Quellenforschung konnte ich dazu ja gar nicht machen, wollte ich auch gar nicht machen. Ich habe versucht, Sinn, also making sense of, sagt man im Englischen so sehr schön, also irgendwie zu versuchen, was diese Geschichte überhaupt so am Laufen gehalten hat, was sie so mächtig gemacht hat, was das Ganze dann so in den Zusammenbruch getrieben hat und auf welchem historischen Fundament das gestanden hat.
Das Stichwort roter Faden ist ja bei einem Buch, das den Titel hat, das Buch von Gerd Köhnen, naheliegend. Und da würde ich gerne etwas weiter bohren, weil das ist ein großer historischer Zeitraum. Sie beginnen etwa 10.000 vor Christi und kommen bis in unsere Gegenwart. Es gibt ein anderes, aber auch so umspannendes Projekt, das ist dann Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung, der Hoffen und die Hoffnung als dann große Konstante durch die Geschichte gesehen hat. Also sehen Sie dann auch einen roten Faden, sagen wir, in diesen ganzen Zeiten, der irgendwie vergleichbar wäre als Rot, also als Widerstand zum Beispiel gegen Macht oder gegen Herrschaft. Ist es da irgendetwas, was Sie da entdeckt haben?
Fast umgekehrt wie Ernst Bloch in seinem Geist der Utopie. Ich versuche eigentlich gar nicht so sehr in den Gesellschaftsentwürfen der Menschheit herumzukramen, denn von Gesellschaftsentwürfen kann überhaupt erst seit dem 19. Jahrhundert oder dem 18. vielleicht, dem Zeitalter der Aufklärung, die Rede sein. Vorher hatten Menschen keine Gesellschaftsentwürfe, sie hatten Gesellschaft, sie lebten so und das hat sich in ihren Vorstellungen, meistens religiösen Vorstellungen oder in ihren großen Epen- und Sagenwelten abgelagert und die Form von beispielsweise eben einer antiken Polis, einer Stadt, die ja im Grunde auch noch eine Stammesgesellschaft ist. Niemand kann außerhalb dieser Stammesgesellschaft leben. Da gibt es dann erste Entwürfe bei Platon sozusagen einer idealen, aber das heißt bei ihm einer natürlichen Gesellschaft, die natürlichen Gleichgewicht ist. Ja, da gibt es, sagen wir mal, die Ketzerbewegung des Mittelalters, die versuchen, an frühchristlichen Formen einer Gemeinschaftsbildung anzuknüpfen. Aber das speist sich ja alles aus Vorstellung eines Gottesreichs. Das speist sich nicht vom Individuum her. Ja, und dann gibt es die modernen Utopien zum Beispiel. Thomas Morus, 1517, das Land Utopia. Ja, aber das sind wieder aus der Welt herausgenommene Inseln, die als Idealgesellschaften entwickelt werden. Und das sind stillgestellte Gesellschaften. Bei Marx kommt doch was ganz anderes ins Bild, nämlich gerade die Bewegung, die Dynamik. Ja, das Kommunistische Manifest beginnt ja fast mit einem Hymnus auf die Dynamik der modernen bürgerlich-kapitalistischen Welt. Und daraus wird eine Sozialismusvorstellung abgeleitet. Das ist was völlig anderes als alles das, was vorher eher dem Bereich der Mentalitäten, der religiösen und kulturellen Prägungen, auch des dem kulturellen Gedächtnis angehört. Was nicht heißt, dass es im 19. und 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert verschwunden wäre. Ja, China beruft sich heute irgendwie auf den ganzen Kanon des Marxismus, Leninismus, Maoismus und so weiter und gleichzeitig auf seine alte chinesische Philosophie mit ihren eigenen Gemeinschaftsvorstellungen. Ja, das war natürlich immer eine Fusion von beidem. Aber das eine ist das viel Ältere, ja, und das wollte ich gerade kenntlich machen, dass das in den Mentalitäten der Menschen oder in ihrem kulturellen Gedächtnis abgelagert ist, bevor dann ein Marx kommt und versucht, ganz in die moderne Welt hinein eine Sozialismusvorstellung zu entwickeln oder eine Kommunismusvorstellung, die gerade diese Dynamik aufnimmt, um ganz woanders hin zu streben.
Dieses sich berufen auf lange Traditionen, auf Vorläufer, auf große historische Bögen, das ist ja eine beliebte, man könnte sagen Marotte oder könnte auch sagen Ideologie gewesen, auch vieler kommunistischer Bewegungen. Man ist dann zurückgegangen bis in die Antike, Spartakus als erster Held, als erster Klassenkämpfer quasi. Ja. Wenn ich das, oder wenn ich Ihr Buch, das Buch von Gerd Köhnen über die Farbe Rot richtig gelesen habe, sind das eher Situationen oder Konstellationen, die Sie da beschreiben. Und das ist gerade ein Versuch, so diese Ideologisierung und diese Traditionspflege so ein bisschen zu untergraben.
In der modernen Geschichtswissenschaft haben wir den festen Begriff des Inventing of Traditions. Ja, man erfindet sich seine Tradition. Davon waren die modernen sozialistischen und kommunistischen Bewegungen nicht nur nicht ausgenommen, die haben das sogar besonders intensiv betrieben. Aber das haben die Nationalbewegungen auch. Jeder hat sich sozusagen seine lange Ahnengalerie von Vorkämpfern und Märtyrern und ich weiß nicht was geschaffen.
Die Nationalkonservativen eher Ursprünge suchen, dass irgendwas angefangen hat. Während ja die Linken doch eher so davon ausgegangen sind, so es gibt eine sozusagen eine Perlenkette, eine lange Reihe und einer kommt nach dem anderen und irgendwann kommt dann einer, der realisiert dann endlich das, worauf wir immer gewartet haben.
Ja, das war natürlich, ich muss immer dazu sagen, sehr marxwidrig. Ja? Diese Stufenfolge von Gesellschaft und die läuft dann auf einen selbst zu. Und dann sind alle anderen, die es vorher gab, die versetzt man dann in den Status von Vorkämpfern, also Spartakus oder Thomas Münzer und so weiter. Und da, wo dann kommunistische Parteien zur Macht kamen, ja, wie in der Sowjetunion oder nehmen Sie die DDR, ja, dann hat man dort einen ganzen Pantheon, ein bisschen aber wie Ludwig II. In Bayern, ja, der dort seine Walhalla hinstellte, so hat man eben einen Pantheon von Vorkämpfern, Helden und so weiter. Und dann wird eben so ein Thomas Münzer, der ein Gottesreich errichten wollte, ja, was mit sozialen modernen Gerechtigkeitsvorstellungen überhaupt gar nichts zu tun hatte eigentlich, wird dann plötzlich zu einem Vorläufer von Walter Ulbricht oder so. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch was Authentisches hatte, dass es nicht auch viel künstlerische und geistige Energien. Nur als Historiker habe ich dazu sozusagen dann eine distanziert, auch etwas ironische Haltung. Aber ich nehme es insoweit ernst, als ich glaube, dass für den Kitt, den emotionalen Kitt dieser modernen sozialistischen, dann auch kommunistischen Massenbewegung, das eine vielleicht sogar viel größere Rolle gespielt hat als der mit vielen Widerhaken versehende Kosmos des Marxischen Denkens. Ja. Nicht umsonst sind die großen Marx-Kenner in den 30er Jahren in der Sowjetunion fast ausgerottet worden, die sind erschossen worden. Ja, weil mit Marx konnte man gegen Stalin gar nichts mehr machen. Aber mit Iwan dem Großen und dem großen Russischen Reich, ja, und im großen Vaterländischen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, dann auch mit dem Geist der Gemeinschaftlichkeit, einer spirituellen Gemeinschaftlichkeit, selbst der russischen Orthodoxie, das wurde dann langsam in den Kanon rein integriert.
Jetzt haben Sie schon den intellektuellen Marx angesprochen. Wir werden dazu kommen. Er hat dieses Jahr ja seinen 200. Geburtstag. Es sind viele Bücher rausgekommen. Wir haben noch ein zweites Jubiläum, 50 Jahre 1968. Auch das wird ein Thema sein. Und das wird sofort sehr politisch und sehr theoretisch. Und da gönnen wir uns doch erstmal eine Pause. Auf den Wunsch von Gerd Köhnen haben wir einen alten, wie ich finde, wunderbaren Politsong rausgeholt in der Musik von Hans Eisler, der Text von Majakowski, der linke Marsch. Warum haben Sie diesen Song, dieses Lied ausgesucht?
Ja, ich meine die Welt von 68, unsere Welt war Text und so weiter, aber es war auch Klang und Bild und es war natürlich ein spätes Revival der russischen Revolution. Majakowski schien der große Dichter dieser Revolution gewesen zu sein. Diese eislersche moderne Musik hat wiederum auch in unseren deutschen Kontext reingeführt. Außerdem konnte ich das Lied selber mit fast Ernst Busch-mäßiger Stimme hier im großen Zelt in Frankfurt am 1. Mai 1976 mit Orchester vortragen. Und das hat mich immer sehr mitgenommen, dieses Lied.
Die Aufnahme haben wir jetzt leider nicht. Die wäre jetzt natürlich schön einzuspielen. Ja, wir müssen uns dann mit dem Ernst Busch begnügen, aber hören uns mal dessen Variante des linken Marsches an auf den Wunsch von Gerd Köhnen.
Rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Recht, das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du hinkst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx.
Ja, links, 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 gesungen von Ernst Busch auf den Wunsch von Gerd Köhnen. Wenn man das heute hört, das hat enorme Energie, klingt noch vital und dynamisch, aber Gaul der Geschichte, du hinkst, das hat ja was von Bewegung. Mir ist da im Gegenteil eher, wenn man das auf heutige Verhältnisse beziehen will, das Wort von Walter Benjamin eingefallen, der mal gesagt hat, Revolutionen sind eigentlich nicht Lokomotiven, sondern Bremsen der Geschichte. Das heißt, man kann diesen Majakowski und diesen Ernst Busch heute nicht mehr so ohne weiteres hören. Also das ist schon, wenn man heutige Geschwindigkeitsvorstellungen oder heutige Krisen, ökologische Krise, die Fahrt aufnimmt, große Beschleunigung, ökonomische Krise, wenn man das alles, diese Erfahrung da hineinprojiziert, also mit dieser Energie, dieser Dynamik, mit diesem Fortschritt, kann man eigentlich nicht mehr viel anfangen. Was meinen Sie?
Ja, weil ich es ein bisschen anders noch beschreiben würde, weil dieses Gaulgeschichte, du hinkst, wollen dem Schinder zu Schanden reiten, ja, das bezieht sich auf Russland. Und das ist die Vorstellung, die typisch leninistische Vorstellung, sozusagen den Gang der Geschichte forcieren zu können, wenn man den Schinder, also die Meere Russland, zu Schanden reitet. Ja. Das ist eine Vorstellung, die natürlich auch den ganzen Horizont des traditionellen Marxismus sprengt, der ja gerade das nicht einfach glaubte zu können. Damals, 68, hat man sich das geborgt, gewissermaßen von dieser historischen Bewegung, zu meinen, dass man, ja, man sah wieder ringsum Stagnation, obwohl man in voller Bewegung war. Ja, das war das auch etwas Anachronistische. Man sah den Faschismus wieder um die Ecke, man sah alles, man traute ja diesem ganzen Frieden und dieser Nachkriegsdynamik nicht wirklich, sondern wartete auf die große Krise. Ja, und dann mussten wir da sein. Das war so die Grundvorstellung. Und da borgte man sich diesen leninistischen Gestus. Heute fliegen uns tatsächlich die Entwicklung schier um die Ohren. Also wenn irgendwas utopisch ist, dann die Welt, in die wir da hineingerissen werden. Ja, ein DDR-Autor hat mal gesagt, 1991, der Name fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, die Wirklichkeit selbst hat utopischen Charakter angenommen. Und die Frage ist, ob wir gemacht sind, sie auszuhalten. Ja.
Nun lassen Sie in Ihrem Buch über die Farbe Rot, das Buch von Gerd Köhnen, sehr viele intellektuelle Staatslenker, Theoretiker, Defilé passieren, Thomas Münzer, Ferdinand Lassalle, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, um nur vielleicht die wichtigsten zu nennen. Welche von diesen Figuren hat Sie denn am meisten interessiert oder fasziniert?
Ja, jeder auf ihre Weise. Ich habe mich halt in den alten Marx noch mal ein bisschen vertieft und dann fand ich schon, dass wenn man die Schichten der Überlagerung durch den Marxismus, alles was danach kam, ein bisschen abträgt, gerade wenn man ihn in seine Zeit reinstellt, dann kann man nur bewundern, in welcher Weise er weit antizipiert hat, was kommen würde, nämlich ein historischer Durchbruch einer Produktions- und Gesellschaftsform, die eben eine ungeheure, allerdings auch blinde und vielfach destruktive Dynamik entwickelt, mit der man überhaupt erst zurechtkommen muss. Das ist ein Bruch in der menschlichen Geschichte überhaupt, den Marx meines Erachtens als erster überhaupt wirklich erfasst hat. Aber nehmen Sie eine Gestalt wie Lassalle, der wirklich eine sehr exzentrische Figur ist. Der ist ja eigentlich der wirkliche Gründer der modernen sozialistischen Bewegung, also der deutschen Sozialdemokratie, an der die anderen wieder Maß genommen haben. Ja, der konnte sich dann vor die Arbeiter schon hinstellen und sagen, ihr seid der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Also der kam wie so ein Religionsstifter daher, worauf Marx in London die Krise kriegte und sagte, der will den Arbeiter-Messias machen, um Gottes Willen. Ja. Aber dann die Figur von Bebel zum Beispiel, ja, dieser deutsche Arbeiterkaiser, der aber sehr heitere und zukunftsgewisse Seiten hat und sein Tod 1913 ist wirklich schon auch ein düsteres Vorzeichen. Naja, und dann ist da Lenin und der ist vielleicht die große Figur dieser ganzen modernen Gründungsgeschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert, der scheinbar an Marx anknüpft, tatsächlich das ganze Ding völlig neu erfindet, in ganz andere Zusammenhänge hineinsetzt und gleichzeitig als Führerfigur schier unwahrscheinlich ist, ja, weil der spricht vor keinen Massen, wie man immer auf den Bildern sieht. Der agiert ganz nach innen rein in Bezug auf seinen Parteikader, den zu formen, das ist das A und O für ihn. Und er agiert fast immer aus der Minderheit. Er ist fast immer in der Minderheit, ja. Also er zieht seine eigene Partei wie am Nasenring hinter sich her auf immer neues historisches Terrain, wo die gar nicht hinwollen. Ja, das ist eine ganz historiografisch schwierig zu erklärende Frage, wie er das gemacht hat. Das war viel Realitätssinn, weil eben gerade die blinde Dynamik der Entwicklung, der Weltkrieg und die Nachkriegsordnung, in der alles in Trümmer lag, das kam ihm in vieler Hinsicht entgegen.
Lassen Sie uns vielleicht ein Weilchen bei Karl Marx verweilen. Hm. Nicht nur, weil er jetzt 200. Geburtstag hat und nach dem Lutherjahr letztes Jahr nun das Marxjahr da ist, sondern auch, wie ich ihn als Figur in Ihrem Buch gelesen habe oder auch in anderen Publikationen, hat man den Eindruck, dass jetzt doch viel ideologischer Ballast, viel politischer Ballast abgeworfen wurde und man den intellektuellen Marx sehr viel unvoreingenommener liest und ihm begegnet. Dass man jetzt vielleicht einen neuen Anlauf nehmen kann, um die Bücher von Marx mal neu zu lesen?
Ja, das kann man, soll man sogar, würde ich sagen. Aber der Anlauf ist jetzt auch schon ziemlich lange. Ich meine, mal ganz allgemein gesprochen würde ich fast sagen, dass der wirkliche intellektuelle Marx eher im Westen als im Osten überlebt hat. Und das kam in den 50er, 60er Jahren zurück mit seinen Frühschriften. Also ein Begriff wie Entfremdung war im östlichen Ideologiekanon vollkommen unbekannt. Die Texte waren auch unbekannt. Ja, seine Frühschriften etwa. Also wie er sein Denken überhaupt entwickelt von diesen Frühschriften her dann zur Kritik der politischen Ökonomie, das ist dann eigentlich erst sehr viel plastischer geworden. Überhaupt sind im Westen alle großen Marx-Biografien geschrieben worden und eigentlich auch erst in den letzten 20, 30 Jahren. Einige neue schließen sich da jetzt an. Also das ist eigentlich schon eine ziemlich lange Entdeckungstour und nehmen Sie mal ganz ironischerweise die Tatsache, scheinbar ja mit dem Untergang dieses sozialistischen Lagers schien doch nun auch irgendwie der Kommunismus oder der Sozialismus tot zu sein. Also musste Marx doch auch scheinbar irgendwie tot sein, aber nein. Als um das Jahr 2000 die Leute in England oder Deutschland oder wo auch immer befragt wurden nach den einflussreichsten Denkern der neuen Zeit, da rangierte Marx ganz oben. Ja. Und beim britischen Economist, einem erz-neoliberalen Blatt, war er dann auf dem Titel Marx the Prophet of Capitalism. Ja, was auch nicht ganz falsch ist. Ja, denn jetzt in gewisser Weise lebt man in den im kommunistischen Manifest weit, weit antizipierten Zeiten, in denen alles in der Welt einen vor allem ökonomisch vermittelten Zusammenhang bildet, ja, mit allen Reibungen und allem, was damit verbunden ist.
Ich habe den Eindruck, immer wenn Krisenzeit im Kapitalismus angesagt ist, dann greifen alle zu den blauen Bänden von Karl Marx, weil sie verstehen wollen, warum, sagen wir, dieses System periodisch in Krisen versackt. Also der große Krisentheoretiker Marx ist es ja.
Ja, ist ein Krisentheoretiker und dann muss man ja auch sagen, dass überhaupt, was haben wir denn an großen Theoretikern des Kapitalismus im 20. Jahrhundert? Da kann man einige Namen nennen, Schumpeter, Keynes und dann die Vordenker der neoliberalen Schule, die kommen aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und die sind alle in sich tief widersprüchlich. Niemand hat sich noch damals vorstellen können, dass sozusagen dieser rasende Wachstumszwang ja geradezu so immer weitergehen könnte. Ja, wohin eigentlich? Das findet ja einfach statt. Der Kapitalismus findet einfach statt. Der kümmert sich gar nicht um Theorien. Ja, und alle hecheln hinterher und versuchen das jetzt in Computersimulationen und so weiter irgendwie zu erfassen, was da passiert mit uns. Ja, wenn wir das mal als so eine, nicht ein System, sondern eine Kraft, eine Dynamik, eine Energie nehmen, die aber sich unablässig selbst selbst und neu generiert. Und jetzt stehen wir eigentlich vor einer durchkapitalisierten Welt. Und wie gesagt, Marx war der Erste, der das, meine ich, überhaupt erfasst hat, anders als die klassischen Nationalökonomen, die immer noch Nationalökonomien konstruierten, wie Adam Smith und die anderen, dieses Verstehen, was eigentlich da passiert, was mit diesem Begriff Kapitalismus, den Marx übrigens so gar nicht verwendet hat, ja, weil das zu starr, zu systemisch gedacht ist. Ja. Mit dieser Aufgabe sind wir heute konfrontiert.
In einem Buch über Marx hat mal ein amerikanischer Literaturwissenschaftler das Bild gebracht, der Kapitalismus ist eigentlich ein System, das, während es zusammenbricht, sich stets immer wieder neu repariert.
Ja.
Also dieses Krisenhafte und dieses Energetische versucht zu bilden.
Das ist durchaus marxisch gedacht, um es mal so zu sagen. Wie überhaupt, also einer der ganz klugen Betrachtungen über Marx war ja so, dass viel mehr sozusagen in unserem Alltagsbewusstsein enthalten ist, als wir selber wissen von diesem marxischen Erbe. Das ist einfach eine bestimmte moderne Denkweise, in der eben in vieler Hinsicht doch das Sein, das Bewusstsein bestimmt. Nur der Begriff des Seins ist natürlich sehr weit gefasst. Ob das die Geschichtswissenschaften ist, ob das die Gesellschaftswissenschaft. Ohne Marx sind sie alle nicht denkbar. Und die alten großen Köpfe von Max Weber bis sonst wohin, die haben das ja auch immer gewusst und anerkannt. Es hat sich einfach in das moderne Denken selber eingeschrieben und gleichzeitig ist es natürlich noch was ganz Besonderes in seiner Zeit mit all dieser Überspannung. Das wollte natürlich nochmal so ein Universalgelehrtentum sein. Das war schon anachronistisch geworden. Ja.
Dieser Karl Marx, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, das Buch von Gerd Köhnen über die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus, wie zum Beispiel der alte Marx, der nach dem ersten Mal das Kapital weiterschreiben möchte und sich erstmal in der Studie der russischen Sprache vertieft.
Ja. Also, oder auch die modernen Erkenntnisse der Geologie oder so.
Also, ja. Verrückte Sache sich raussucht, das hat mich mehr an so alte Universalgelehrte wie Leibniz oder Voltaire erinnert,
als
an Lenin oder an Stalin, an solche politischen Figuren.
Engels musste ihm ja dieses Fragment, das ist ein Fragment, ja, was jetzt als das Kapital in der Welt ist, musste ihm ja geradezu entreißen, damit endlich mal was gedruckt werden konnte. Und dann wurde es in Deutschland relativ mäßig überhaupt nur wahrgenommen. In Russland wurde es merkwürdigerweise, was ihn interessierte. Deswegen hat er Russisch gelernt oder gleichzeitig war auch misstrauisch machte. Ja, die machten irgendwas ganz Eigenes damit, das war ihm schon klar. Er wusste aber nicht genau was. Also als Marx stirbt, konnte er sich fast auch als ein Gescheiterter betrachten.
Aber Sie beschreiben ja nicht nur in Ihrem Buch den Universalgelehrten Marx, sondern auch den Literaten und den Spötter, der sich zum Beispiel über andere Theoretiker lustig macht, weil die nicht so gut schreiben können, weil es schlechte Autoren sind. Und tatsächlich, wenn man mal das Kapital nochmal liest, erstaunt man ja dann schon, welche literarischen Qualitäten da drin sind. Dass sich zum Beispiel ständig alles verwandelt. Das ist ja fast wie bei den Metamorphosen von Ovid. Ware verwandelt sich in Geld. Hm. Geld verwandelt sich in Kapital. Hm. Arbeitskraft wird in Geld oder in Kapital verwandelt und so weiter fort.
Ja,
das ist ein großes Kunstwerk, dieses Buch.
Ja, also von Dante bis Aristoteles, es wird ja alles pausenlos herbeizitiert und da rein gemengt. Und er war auch großer Literat. Und das ist ein Teil seiner Wirkung, so wie, sagen wir mal, bei Freud auch oder bei Darwin vielleicht auf andere Weise, die waren immer auch große Autoren. Mich hat Marx eben auch in meinen jungen Jahren, als ich mich dann mal rein vertieft habe, schon auch als Autor beeindruckt. Tja, bescheidenerweise sage ich jetzt nicht geprägt. Es war ein Leseerlebnis und das bedauere ich nicht.
An dem Thema Marx kann man sich wirklich festreden. Aber wir müssen jetzt noch einen kleinen Bruch machen. Wir haben eine zweite Musik, die Gerd Köhnen sich ausgesucht hat, von Jacek Kaczmarski. Was hat es damit auf sich? Warum haben Sie diese Musik gewählt?
Ja, da machen wir jetzt tatsächlich einen Sprung, weil das ist etwas aus Polen in den 1980er Jahren. Das war so der Barde, könnte man sagen. Aber Barde klingt jetzt im Deutschen ein bisschen langbärtig. Nein, er war Poet und Sänger dieses polnischen Aufbruchs, der ja dann doch in diesen ganzen großen europäischen Umbruch von 1989 mündete. Für mich war Polen in gewisser Weise damals, das damalige Polen mit der Solidarność-Bewegung, aber auch der begleitenden Studenten- und intellektuellen Bewegung, so ein bisschen der Punkt, an dem ich dann aus diesem engen Zirkel meiner neokommunistischen Gruppe herausgetreten bin und auch selber das Gefühl hatte, als ich 81 in Polen war, sozusagen den Boden der wirklichen Geschichte wieder zu betreten. Das ist im Übrigen noch so etwas literarisch, auch ironisch, selbstironisches. Unsere Klasse heißt das, unsere Schulklasse. Also da geht es um die Polen, die in alle Welt verstreut sind, insbesondere auch die 68er-Emigranten, zu denen meine Frau auch im Übrigen gehört, die sich jetzt gerade in Warschau treffen. Das waren die Studentenbewegungen in Warschau, die dann in einer antisemitischen Kampagne der Partei mündeten. Ja, was hier vielleicht wenig bekannt ist. Und Jacek Kaczmarski war der eben auch dieses ironisch Gebrochene, was jetzt leider in diesem neuen Polen von heute fast richtig ausgetrieben wird, aber was damals zum Charme dieser Bewegung gehörte, das Pathetische, aber auch das ironisch und literarisch Gebrochene, das hat er wunderbar verkörpert.
Hören wir also auch den Wunsch von Gerd Köhnen, Jacek Kaczmarski, Nasza Klasa.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł.
Sie hören die Sendung Doppelkopf. Gastgeber ist heute Mario Skala. Das war Jacek Kaczmarski, Nasza Klasa, auf den Wunsch von Gerd Köhnen. Ihr Buch, Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus, verlockt auch ein wenig dazu, mal zu schauen, wie es denn jetzt um kommunistische Reste vielleicht bestellt ist, was noch so an roter Farbe auf der Welt da ist. So ein paar Regime gibt es ja, die übrig geblieben sind. Nordkorea lassen wir vielleicht mal raus, das ist offensichtlich ein Terrorregime, aber China behauptet immer noch kommunistisch zu sein, es gibt immer noch Kuba, Sie haben auch ein Buch über Kuba geschrieben, über das Guevara-Projekt vor einigen Jahren. Wie viel Farbe Rot sehen Sie noch in der Welt?
Naja, dieses Rot, über das ich da geschrieben habe, war natürlich, als es in der alten sozialistischen Internationale zur zentralen Farbe einer modernen Arbeiter- und Sozialbewegung wurde, eines, das alle diese emotionalen Elemente transportierte, die in dieser Farbe, als menschlicher Urfarbe übrigens, enthalten sind in einem weiten Spektrum von Liebe und Hass, von Kampf und Geburt und alles Mögliche. Das haben die kommunistischen Bewegungen dann nach 1917 nochmal aufgenommen, in so ein Tiefrot verwandelt. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich das tatsächlich schon in letztlich doch lauter einzelne Geschichten aufgesplittert. Also denken Sie an den ganz großen Bruch zwischen China und der Sowjetunion, ja schon in den 60er Jahren. Ja. Also da kämpfte Rot gegen Rot. Dann hat das rote Vietnam die roten Khmer überfallen und das rote China, das rote Vietnam. Also es gab schon rote Kriege. Und am Ende sind es eben doch einzelne Geschichten, in denen Rot jetzt als Traditionsfarbe eingeschmolzen ist. Im heutigen Russland hat man die alte Trikolore, aber man hat die sowjetischen Embleme mit eingebaut in ein ganz neues national-imperiales Großnarrativ, was sich auch an der heroischen Geschichte der Sowjetunion nach wie vor festhält. Aber es versucht zu verbinden mit der großen alten russischen Reichsgeschichte. In China haben wir dieselbe kommunistische Partei. Sie kleidet alles in Rot. Andere Farben sind gewissermaßen nicht wirklich zugelassen, außer vielleicht dem kaiserlichen Gelb, das als Einrahmung existiert. Von China her betrachtet, eben stellt sich für mich die Frage, ob nicht unser europäisches Verständnis dessen, was mal mit Sozialismus und Kommunismus verbunden war, nicht vielleicht ein naives Missverständnis war gegenüber dem, was sich im 20. Jahrhundert unter diesem Titel und unter dieser roten Kampffahne tatsächlich entwickelt hat.
Ja, aber lassen Sie uns doch vielleicht in unser kleines Land zurückkommen, wenn wir schon über die Farbe Rot reden.
Ja.
Und ein kleines Jubiläum ist uns ja dieses Jahr auch noch gegeben, 50 Jahre 1968.
Ja.
Das ist immer noch ein Datum, das viele umtreibt. Auch wenn man in den letzten Monaten und letzten Jahren so ein bisschen die Debatten verfolgt, die 68er sind ja an allem schuld eigentlich. Mhm. Da kann man ja von ausgehen. Es gab ja auch, es ist schon einige Jahre her, als Nicolas Sarkozy in Frankreich gewählt wurde, hat er als Programmmann ausgegeben, er möchte den Geist der 68er vertreiben. Daraufhin hatte Alain Badiou ihm geantwortet, ich wusste gar nicht, dass der noch so einflussreich ist. Ist ja schön, das zu hören, dass es so ist. Wie sehen Sie das als 68er? Also die Frage an Gerd Köhnen, wie ist es mit dem Geist von 68? Ist er noch so mächtig, dass die Konservativen jetzt noch irgendwelche Austreibungen da anzetteln müssen?
Ja, da habe ich auch, wie soll ich sagen, eine sehr differenzierte Meinung, sagt man heute. Ja. Also ob wir so sehr, wir 68er, so sehr die Speerspitze eines gesellschaftlichen Umbruchs gewesen sind oder nicht nur die Katalysatoren, die man dann auch für den Prozess braucht, aber die am Schluss dann ein bisschen zurückbleiben. Das heißt, der gesellschaftliche Umbruch im Gange war und eine viel breitere Dimension hat, als die, die sich dann nachher als 68er identifiziert haben oder die so identifiziert wurden. Ja, es gab ja immer schon den Gegendiskurs auch. Also die 68er sind unser Unglück. Ja, das hat ja auch Strauss und alle haben das ja schon in den 70er, 80er Jahren gesagt. Ja, diese Doppeldeutigkeit gab es immer. Ich bin da gar nicht so sicher. Dieser Umbruch hat stattgefunden. In vieler Hinsicht finde ich es fast ironisch, dass Leute jetzt Bürgerlichkeit und Anstand und ich weiß nicht was gegenüber 68 einfordern, die, ob es nun über das Medium der Bild-Zeitung ist oder auch über jetzt eben beispielsweise in dieser neuen Parteiform der AfD, sich einer völlig entfesselten, zügellosen Sprache bedienen oder wie die Bild-Zeitung zum Beispiel vor gar nichts zurückgeschreckt ist, um sozusagen die Verkaufsziffern zu steigern, also bürgerlich. Habe ich das überhaupt nie empfunden. Und die, die jetzt sagen, man müsse dabei wieder an 68 kleben, man müsse jetzt eine konservative Gegenrevolution zu 68, ja, wo sie, also das ist ja fast lächerlich. Ja,
ja.
Das ist ja fast lächerlich.
Ihnen wird eine ungeheure Macht und ein ungeheurer Einfluss zugeschrieben.
Ja, und ich würde mal sagen, also das, was ich in meinem Umfeld kenne an Leuten, von denen ich irgendwie sagen könnte, dass sie 68er sind, das sind ja die reinen Wertkonservativen. Ja, gegenüber eines Teils dieser völlig entfesselten Titten und Schabspalten und sonst was Presse, die ja überhaupt kein Tabu kennt, ja, oder andererseits einer Sprache, die eben jetzt von rechts kommt, die über die Merkel-Nutte, über die alle, und das sind die Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags, und die wollen uns bürgerlichen Comment beibringen. Also eine Hasssprache, eine primitive Entgrenzungssprache. Ja, das soll jetzt den bösen Geist von 68 vertreiben. Also ich würde sagen, in unseren schlimmsten Zeiten, so primitiv sind wir Gott sei Dank nie gewesen. Und die ich identifizieren kann als die, die wirklich durch diesen Bewegungskern durchgegangen sind, sind heute eigentlich relativ vernünftige, engagierte und ja sehr bürgerliche Leute im positiven Sinne dieses Wortes.
Wie viel von 1968 sehen Sie denn noch in Frankfurt, wenn Sie durch die Stadt laufen? Man kann am Campus Westend den Schreibtisch von Adorno noch sehen, wie er sorgsam unter Glas noch aufgebaut ist. Das hat schon etwas, naja, ich will nicht sagen, das ist Lenin, der an der Kremlmauer ist, aber so ein bisschen was davon hat es dann schon. Wobei an der Uni viel kritische Theorie ist da nicht mehr übrig geblieben.
Nein, ich meine, wir hatten ja den Begriff schon mal, das Inventing of Traditions, ja, also auch 68 wird dann zum Bösen oder zum Guten dann irgendwie zu so einer in den Traditionskanon der Bundesrepublik eingemeindet. Ja. Da steht es jetzt inzwischen drin, also der Schreibtisch von Adorno und so weiter und so weiter. Das ist das Inventar der Republik. Das hat ja eigentlich schon Herr von Weizsäcker 1990 getan, als er eben auch die 68er Linke gewissermaßen zusammen mit der deutschen Wiedervereinigung, hat er diese innere Spaltung der westdeutschen Gesellschaft auch für beendet erklärt, und alle haben jetzt am großen Werk der Demokratie mitgewirkt. Wenn Sie sozusagen diesen damaligen revolutionär sozialkritischen Impuls meinen, ja, das kann ich in den Formen, in denen sich das heute auslebt, eigentlich nicht mehr sehr gut beschreiben, weil es einesteils unendlich viel über viel mehr Medien verfügt, viel sichtbarer ist. Ja, also die Demonstrationen zum Beispiel, nehmen wir Flughafen, was immer, ja, viel größer als damals. Ja. Mhm. Aber es ist integriert natürlich in eine Medienwelt und wiederum verrieselt es auch in diesen sozialen Netzwerken und so weiter. Es nimmt also als politische Kraft und politische Gestalt immer nur eine sehr vorübergehende Form an. Und ja, und dann gibt es eigentlich eine doch sehr große sozialkritische Literatur, wir könnten auch platt sagen, kapitalismuskritisch oder gesellschaftskritisch, was weiß ich. Das alles gibt es ja in vieler Form, aber es gibt nicht den Impuls, vielleicht auch im Moment noch richtigerweise, das jetzt irgendwie gewaltsam irgendwie in ein politisches Modell zusammenzwingen zu wollen. Wir sind eigentlich immer noch dabei zu verstehen, was eigentlich passiert in unserer Welt, in unserer eigenen Welt auch. Ja, sowohl ökonomisch, kulturell, wie auf der Ebene der Institutionen, der politischen Demokratie und so weiter. Und das ist auch tatsächlich die Voraussetzung, um es politisch in einer produktiven Weise zu operationalisieren. Das ist auch das, was die 68er damals eher zu wenig gemacht haben. Sie haben viel zu schnell ihre Schlagworte, ihre Losungen, das, was sie genialerweise glaubten, entwickelt zu haben, da draufgesetzt. Und hatten doch von vielem, was um sie herum passierte, das muss ich jetzt wieder in die Wir-Form setzen, eigentlich verdammt wenig Ahnung. Ja. Also insofern wüsste ich nicht, wozu man, wenn man heute über gesellschaftliche Alternativen nachdenkt oder über neue Oppositionen, die nicht in dieser fatalen Weise sich an irgendetwas dran kleben, was irgendwie mit unserem völkischen Urgrund und ich weiß nicht was zu tun hat, sondern irgendwie modern und trotzdem auch kritisch gegenüber dieser modernen Welt ist. Das muss man nicht jetzt hier und heute operationalisieren, sondern das muss sich entwickeln und das soll man auch nicht forcieren.
Lassen Sie mich noch mal zum Ende hin ganz kurz an die erste Person Plural anknüpfen, die Sie hin und wieder jetzt verwendet haben, also wir als 68er Generation. Yeah. Gibt es noch oder inwiefern gibt es noch Verbindungen zwischen Ihnen? Ich meine, Daniel Cohn-Bendit wohnt in Frankfurt. Ich nehme an, Sie werden sich nicht zusammensetzen, um 50 Jahre zu feiern.
Nein, das war ja auch damals in den 70er-Jahren unsere großen Rivalen. Wir kamen aber in den 80er-Jahren dann wieder zusammen hier um den Frankfurter Pflasterstrand und so. Da haben Spontis und K-Gruppler verschiedener Provenienz, hauptsächlich unser KBW, wie er ist, Kommunistischer Bund Westdeutschland, haben sich dann ganz überraschend eigentlich ganz gut verstanden und zusammengefügt. Das alte Pflasterstrandmilieu war zum Teil dann sehr unzufrieden. Und nein, wir haben lose Kontakte, aber ich habe nach wie vor zu meinen Ex-Genossen viele einzelne Kontakte. Und wie gesagt, wie auch Danny Cohn-Bendit. Danny ist ja ein, finde ich, ein Vernunftpolitiker, ja, der zwar Leidenschaft nach wie vor ausstrahlt, aber im Großen und Ganzen doch ein Mensch der politischen Vernunft ist. Und ja, insofern, auf dieser Ebene versuche ich mich da gar nicht irgendwie, mir irgendwelche Alleinstellungsmerkmale. Ich bin programmatisch parteilos, wie ich damals Joschka Fischer mal gesagt habe. Ja, ich bin nicht reingegangen in die Grünen und auch mit dieser Entscheidung bin ich heute ganz zufrieden.
Also wir kommen jetzt zum Schluss und da kann ich mich vielleicht mit einem kleinen Karlauer dann zur Musik retten, weil die Farbe Rot ist ja nicht nur eine politische Farbe, ist ja auch die Farbe der Liebe. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen, okay, das war eine, ich gebe zu, das war eine sehr platte Überleitung zum Schlusslied.
Gar nicht schlecht.
Weil als Schluss hat sich Gerd König von Barbara in ja pas d'amour heureux, es gibt keine glückliche Liebe, ausgesucht. Ja.
Das ist ein ganz philosophisches Lied, das sind übrigens Verse von Louis Aragon, der überraschenderweise ja doch der Parteidichter der französischen Kommunisten war, aber es ist ein 1944 in der düsteren Stunde Frankreichs gedichtetes Lied, sehr tragisch, sehr philosophisch und hat meine frühen frankophilen Neigungen der 60er Jahre begleitet, in denen auch viel erotisches Potenzial mit enthalten war.
Und mit dem erotischen Potenzial beschließen wir dann unseren heutigen Doppelkopf. Gastgeber war Mario Scala. Herzlichen Dank für den Besuch an Gerd Köhnen. Und zum Schluss hören wir dann noch Barbara, Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amoureux.